Hey, yo. danke, Janapi, für die Einleitung. Das ist natürlich eine riesige Ehre und ich freue mich auch riesig, heute wieder mal da unten zu sein, im -2 und auch sogar dürfen zu euch zu reden. Und gerade von einem Thema, wo mir mega auf den Leber liegt, wenn man das so sagen kann, genau. Und ja, ich freue mich mega, zum sehen, was der Abend mit sich bringen wird. Und vielleicht gerade zum Anfangen, für die, die letzte Woche da waren, Andrina hat ja dort geredet und sie hat eigentlich eine easy, nice Basis für das gelegt, was ich mit euch heute anschauen möchte. Und sie hat darüber geredet, wie es eigentlich so aussehen könnte, wenn wir Christen oder auch wir Menschen mit Jesus zusammenleben. Sie hat das Bild gebracht von beiden Beinen auf dieser Erde und mit dem Kopf schon im Himmel. Und sie hat die Eigenschaften genannt, die ich mega spannend gefunden habe, wie wir miteinander umgehen können. Und dort hat sie die Eigenschaften gesagt, Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Und meine Predigt wird eigentlich genau auf das aufbauen und nicht nur so weit gehen und sagen, hey, wir leben mit Jesus, sondern wir leben mit Jesus und irgendwie in einer Gesellschaft. Wir leben in unserem Umfeld, wo wir drin leben, in unserer Familie, in unseren Schulen, in unseren Lehren, irgendwo. Und das finde ich, ist mega wichtig, um das auch anzuschauen, eben genau auch innerhalb und außerhalb der Kirche. Und um das anzufangen, ist es eigentlich gerade gut, auch mal einen Blick in die Gesellschaft zu werfen. Und ich bin recht überzeugt davon, dass wir in einer Zeit leben, oder unsere Generation in einer Zeit lebt, die so geprägt ist von Spaltungen, Differenzen, Uneinigkeiten, wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Und ich würde auch wetten, dass in diesem Raum eigentlich mega viele verschiedene Meinungen über Politik sind, über Weltansichten, über Glaubensansichten oder was auch immer. Ich meine Corona, das ist so, das Thema liegt so in der Luft, es ist überall diskutiert und wir haben so unterschiedliche Meinungen, auch da, vielleicht wäre es da in genau 50-50, wenn man darüber reden würde, ob die momentanen Massnahmen scheiße sind oder ob sie einfach gut sind. Und das bringt mich eigentlich zu dem Punkt, wo ich auch heute hin will. Es geht mir überhaupt nicht darum, eine Corona-Diskussion zu eröffnen oder irgendetwas in diese Richtung, sondern vielmehr zu zeigen, wie unsere Welt, wo wir drin leben, als Christen oder nicht Christen, mega von Differenzen geprägt ist. Und das eben genau auch in diesen Themen, wo es eigentlich mega nachgeht. Ich meine, bei Corona geht es über Gesundheit. Es geht um unsere psychische oder physische Gesundheit. Und es geht uns mega nach. Und wir mega viele von uns kennen auch Leute, die von dem irgendwie betroffen sind, auf irgendeine Art und Weise. Und mega viele Leute sagen eigentlich auch, oder koppeln mit neben dem, dass wir in einer Zeit vom Individualismus leben. Das heisst eigentlich so viel, dass hey, es geht mega um mich. Ich stehe im Zentrum, meine Bedürfnisse, meine Wünsche. Es soll einfach mir gut gehen. Und das führt eigentlich immer mehr dazu, dass unser Vertrauen auch immer mehr sinkt in jegliche Sachen, wie zum Beispiel Medien, Regierungen, Organisationen, Firmen, Vereine, aber eben auch genau Kirche und Familie. Ich meine, ich finde es krass, ich kenne Familien, die so das wöchentliche oder monatliche Familienessen oder so auch mal ausgesetzt haben, weil sie momentan es nicht mehr schaffen, an einen Tisch zu hocken und normal zu diskutieren, ohne dass es in Streit endet. Und ganz ehrlich, ich finde das recht wild. Und zwar nicht im positiven Sinn, sondern wirklich easy negativ. Oder easy etwas, wo wir uns hinterfragen müssen oder uns wirklich auch Gedanken darüber machen. Und deswegen habe ich auch gefunden, hey, es ist heute Abend dran, über das Thema zu reden. Voll. Und in dem eben auch genau, wie sieht es bei uns in der Kirche aus? Wie sieht es bei uns in der MyChurch aus? Sind wir mega geprägt von Spaltungen, von Differenzen, von Uneinigkeiten? Wie gehen wir aber auch damit um? Leben wir im Streit oder lassen wir auch Sachen, die im Raum sind, unausgesprochen oder reden nicht drüber? Und dort kommt auch irgendwo die Spannung ins Spiel, wo ich auch viel darüber reden will. So, irgendwie, oder das hat ja auch Andrina letzte Woche erwähnt, irgendwie sind wir Christen ja anders. Wir haben irgendeinen Glauben an Gott, vielleicht ein bisschen anderen Lebensstil, vielleicht auch andere Ansichten. Und ich weiss nicht, wie du das erlebst, aber irgendwo reibt sich das teilweise in der Schule mit anderen Leuten, an der Uni mit anderen Leuten, in der Lehre mit anderen Leuten, keine Ahnung. Irgendwo, ich erlebe das mega, dass es einfach Differenzen gibt. Und deswegen glaube ich, müssen wir uns das wirklich fragen. Hey, wie gehen wir mit diesen Themen um? Und eben genau in der Gesellschaft mit anderen Menschen, die eben vielleicht auch nicht das glauben, was wir glauben. Wie schaffen wir es, mit diesen Leuten umzugehen? Und deswegen auch eigentlich der Titel von heute Abend. Hey, es geht um uns Christen. in einer Gesellschaft, es geht um dich und dein Umfeld. Wie könnte das aussehen, wie könnte das auch funktionieren, auf eine positive Art und Weise. Und ich würde eigentlich starten mit zwei Bibelstellen, die genau auf die Beziehung zwischen Christen und Gesellschaft eingehen und das ein bisschen erläutern. Und die erste davon ist im Alten Testament. Und dort redet Jeremia oder schreibt zu Christen, die in Babylonien sind, oder in Babylon, in so einer voll krassen neuen Stadt, aber sie sind eigentlich gefangen oder sind verschleppt worden dort hin. Und er schreibt ihnen, bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ, und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Voll der direkte Aufruf wie an uns. Hey, wir müssen der Stadt schauen. Es geht nicht, wir sind nicht getrennt von dieser Stadt und von den Einwohnern und Einwohnerinnen von der Stadt, von Vinti. Irgendwie haben wir eine Verantwortung in dieser Stadt. Und der Paulus geht eigentlich im Neuen Testament an zwei Stellen noch mal genauer auf das ein. Oder auch ein bisschen auf andere Art und Weise. Und die bekanntere Stelle ist dort Römer 13, 1-7. Und die ist ein bisschen lang, deswegen habe ich auch kein Slide. Aber ihr dürft auch chillen und mir zuhören, wie ich sie vorlese. Wenn ich es dann schaffe. Genau. Es geht, also der Titel ist «Der Christ und die staatliche Ordnung». Und er schreibt: «Jeder soll sich den Behörden und Amtsträgern des Staates unterordnen. Denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Jede ist von Gott eingesetzt. Wer sich also den Regierenden widersetzt, handelt gegen die von Gott gegebene Ordnung und wird dafür von ihm verurteilt werden. Wer gut und richtig handelt, braucht die staatliche Macht ohnehin nicht zu fürchten. Das muss nur, wer Böses tut. Wollt ihr also ohne Angst vor Bestrafung leben, dann tut, was richtig und gut ist, und euer Verhalten wird Anerkennung finden. Die Staatsgewalt steht im Dienst Gottes zum Nutzen jedes Einzelnen. Wer aber Unrecht tut, muss sie fürchten. Denn Gott hat ihr nicht ohne Grund die Macht übertragen, Strafen zu verhängen. Sie handelt im Auftrag Gottes, wenn sie unbestechlich alle bestraft, die Böses tun. Es sind also zwei Gründe, weshalb ihr euch der staatlichen Macht unterordnen müsst. Zum einen, weil euch sonst das Urteil Gottes droht, und zum anderen, weil schon euer Gewissen euch dazu auffordert. Die Vertreter des Staates üben ihren Dienst im Auftrag Gottes aus. Deshalb zahlt ihr auch Steuern. Gebt also jedem, was ihr ihm schuldig seid. Zahlt die Steuern, die man von euch verlangt, ebenso den Zoll. Unterstellt euch der staatlichen Macht und erweist denen, die Anspruch haben, den notwendigen Respekt.» Bam. Irgendwie krass, was für Wörter da alles vorkommen. Unterordnung, Staat, Zöll, Steuern. Irgendwie mega viele komplexe Wörter. Und ich würde eigentlich auch gar nicht zu fest auf die eingehen. Vielleicht musst du das, wenn du mal selber drüber liest. Aber was ich mega klar aus dem rauslese, in allem ist, dass irgendwo wir Christen eine Verbindung und Beziehung zu der Gesellschaft und dem Staat haben. So eine Gleichgültigkeit diesen Mitmenschen, die um uns herum leben oder im Staat. Das gibt es einfach nicht. Das ist irgendwie nicht das, was Paulus da sagt, sondern wir sind wirklich eingebunden. Und ich finde es mega spannend, was so Kommentare dazu gesagt haben, die ich gelesen habe. Und sie haben eigentlich genau gesagt, eben, das ist eine Mitverantwortung, wo wir dazu aufgerufen werden. Und ein anderer sagt, dass es genau eine Mahnung zu gesellschaftlicher Loyalität ist. Auch recht krasser Ausdruck, aber Loyalität, das heisst eben genau irgendwie verbunden sein mit dem, was auch abgeht, was in der Gesellschaft abgeht, was Probleme von der Gesellschaft sind, mit was sie herausgefordert sind. Wir haben also als Christen irgendwie als Bürger von dieser Welt eine Verantwortung, die Gott uns direkt zuspricht. Und in Römer 13, 8, ich muss sie nochmal schnell aufnehmen, steht das eigentlich auch gerade nochmal recht nice, und das kommt jetzt auch da vorne. Unsere Aufgabe ist eigentlich konkret: Bleibt keinem etwas schuldig. Was ihr einander allerdings immer schuldet, ist Liebe. Wer nämlich seine Mitmenschen liebt, der hat Gottes Gesetz erfüllt. Das fasst es so gut zusammen. All das 7 Vers, die vorher vielleicht kompliziert gestanden sind, stehen da voll krass. Hey, liebt einander einfach. Es ist so einfach und ihr habt das ganze Gesetz erfüllt als Christen. Voll. Und die Verantwortung, von der ich so viel rede, in Bezug auf die Gesellschaft. Für mich ist es eben so klar, dass es nicht heisst, Gesellschaft irgendwie zu beurteilen, zu verurteilen oder einfach immer zu sagen, hey, ihr macht das und das falsch, wir Christen sind die geilen Siechen, wir haben es gecheckt und ihr habt es einfach hart nicht gecheckt. Es geht nicht um das aus meiner Sicht, sondern es geht vielmehr darum, als Christen eben zu lieben in der Gesellschaft, als Christen andere Leute in unserem Umfeld zu fördern und ihnen auch mega Hoffnung zu geben, weil das haben wir, glaube ich, in unserem Glauben mega, die Hoffnung. Und was mich eigentlich mega auch dieser Predigt weitergebracht hat, ist, wo ich mit meinem Vater über die Predigt geredet habe oder wo ich ihm mal erzählt habe, hey, was ich jemandem sagen würde. Und er hat ein Statement gemacht, das mich eigentlich recht geschockt hat. Er hat gesagt, hey, meine Generation ist scheiße gewesen. Er hat das Wort wirklich so gesagt, scheiße. Und mich hat es irgendwie geschockt, dass er das über seine Generation, wo er ja irgendwie Teil davon ist, gesagt hat. Und gleichzeitig bin ich so da gewesen, ja, es stimmt schon mit meiner Wahrnehmung irgendwo überein. Ich meine, ich bin ins Gymnasium gegangen oder vorher auch in die Sek. Und wenn ich gesagt habe, ich bin Christ, dann ist oft so, oh, okay, nice, aber du bist doch eher so ein bisschen Assi, so ein bisschen ausgrenzend, so ein bisschen intolerant. Oder was sind die Vorteile, die ihr gehört? Ich weiß es nicht, aber irgendwie ist das doch real, oder? Und es kommt wahrscheinlich irgendwo her. Und ich finde, das hat irgendwie zusammengepasst in meinem Erleben, was mein Vater über seine Generation sagt. Und wie ich es erlebe, wie, was das Bild von der Gesellschaft über uns Christen ist. Und das bringt mich eigentlich genau zu dieser Frage. Was machen wir als junge Generation? Was machen wir als MyChurch? Was machen wir als jeder Einzelne, wie begegnen wir der Gesellschaft, unserem Umfeld, um diesen Ruf vielleicht einfach wieder ein bisschen gerade zu rücken? Und hinzukommen zu einem liebenden, fördernden, interagierenden, involvierten Christen auch und nicht dem ausgrenzenden, intoleranten Christ. Und mir ist wichtig, da anzufügen, dass es mir überhaupt nicht darum geht, hey, machen wir einfach, dass wir geile Sicher sind in der Gesellschaft und tun wir alles relativieren, auch mal, dass wir glauben und stehen wir nicht mehr überzeugt für das, was wir glauben. Sondern mir geht es einfach darum, also ich glaube nicht, dass das unser erstes Ziel ist. Die gesellschaftliche Akzeptanz ist nicht unser erstes Ziel. Aber die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, ist wirklich, für was sind wir Christen auch in der Gesellschaft bekannt? Ich glaube, die ist effektiv zielführend, wenn wir uns die stellen. Wofür sind wir als MyChurch, als Christen in Winterthur bekannt? Und wie gehen wir mit unserem Umfeld um? Ich glaube, wir sind so breit gestreut. Das ist ein extremer Unterschied oder Einfluss, den wir haben. Und für irgendetwas werden wir bekannt sein. Die Frage ist, für was? Und ja, jetzt muss es irgendwie konkret werden. Was kann unsere Generation überhaupt machen? Was sind unsere Möglichkeiten? Und ich habe da eigentlich drei Optionen ausgewählt, die ich vom Timothy Keller so ein bisschen abgelegt habe, wo für mich eine rechte Inspiration ist in diesem Thema. Also er ist Theologe und hat viele Bücher eigentlich auch schon über das Thema geschrieben. Und die drei Optionen sind mega individuell. Sie gehen eigentlich mega auf dich selber ein. Du musst sie schlussendlich entscheiden. Und es sind auch drei recht krasse Fragen, was den Glauben anbelangt. Und ich glaube, es muss sich eigentlich jeder Christ auch immer wieder stellen. Und vielleicht ist es aber für dich ganz besonders jetzt gerade mal dran, weil ich weiss voll nicht, wo du bist, aber bei mir ist 16, 17, 18, 19 eine mega Zeit gewesen, wo ich aus dem Glauben auch mega Schwierigkeiten hatte, wo ich plötzlich mit meinem Umfeld konfrontiert war, wo es gar nicht so sieht wie ich, wo ich Zweifel hatte, wo Sachen nicht aufgegangen sind und wo mich die Kirche teilweise wirklich auch angeschissen hat. Und ja, die erste Option, um sie zu bringen, ist effektiv dann eben auch, oder die Option, die ich auch mal gewählt habe, ist zu gehen. Hey, ich gehe nicht, ich gehe aus der Kirche, ich halte es nicht mehr aus. Es schießt mich an, ich habe vielleicht keinen Bock, jeden Sonntag in die MyChurch zu chillen, ich komme nicht klar mit meinen Kollegen und Kolleginnen. Oder ich will einfach auch mal etwas ganz anderes machen. Ich habe vielleicht andere Bedürfnisse, andere Verlangen, die irgendwie nicht mit dem zusammenpassen, wo ich in der T-Church oder Kids-Church oder wo auch immer gehört habe. Ja, was auch immer. Es gibt ganz verschiedene Gründe. Oder vielleicht sind es einfach Zweifel oder irgendwelche Fragen, die du hast. Die zweite Option ist eigentlich das komplette Gegenteil. Sie ist, zu sagen, hey, ich sehe zwar vielleicht Sachen, die schwierig sind, aber deswegen ziehe ich mich auch umso mehr zurück. Ich ziehe mich zurück in eine Kirche. Ich feiere es voll, ich hype es voll, ich bin dabei. Ich übernehme eigentlich fast alle Glaubensansichten, aber ich sehe auch mega die Mauern, die gut ist oder mir wichtig ist, damit ich mich sicher fühle, wo ich zwischen der Kirche und der Gesellschaft, zwischen der Kirche und meinem Umfeld ziehe. Ich lebe da in diesem Raum und lebe meinen Glauben aber auch nur dort und nicht gegen raus. Und ja, ich hoffe irgendwie, ich kann jetzt nicht noch eine dritte Option liefern, die vielleicht noch ein bisschen ansprechend ist für euch oder wo für mich schlussendlich am heutigen Tag eigentlich mega die Lösung ist. Es ist die goldene Mitte oder Ehre-Mitte, Wo wirklich für mich eigentlich genau das eben überbringt. Irgendwo sind wir doch auch dort, zwischen dieser Church-Bubble und dem Gehen, irgendwo in einer Mitte, wo doch so viel Kraft liegen könnte, wo so viel Potenzial hat, wo wir irgendwie unsere Spannungen, unsere Fragen, unsere Zweifel, unsere Verlangen, alles einfach in einen Topf rühren, aber trotzdem an dieser Überzeugung, die wir haben in Jesus, oder an diesen Versprechungen, die wir haben in Jesus, festhalten und zusammen auch als Kirche gehen. Ich glaube, dann haben wir effektiv einen Einfluss, weil dann in Option 3, was sie eben von Option 2 unterscheidet, ist, hey, ich entscheide mich nicht, die Grenze zu ziehen. Ich entscheide mich, in der Kirche zu sein, auch wenn ich vielleicht voll nicht mit ihr übereinstimme in allem, aber bleibe trotzdem auch in meinen außerkirchlichen Beziehungen und stehe auch weiterhin mit diesen Leuten im dauerhaften Kontakt. Ich glaube, dort, oder habe ich mega erlebt, dort ist so viel Potenzial. Und voll, wenn Option 3 jetzt für dich einfach voll mit Spannungen getönt hat, das muss überhaupt nicht sein. Option 3 kann super nice, super hype, super lit, nice sein. Aber ich habe es in der Einleitung gesagt, irgendwie leben wir in einer Welt, wo es viel Differenz und Spannung hat. Und ich glaube, du siehst das auch. Und irgendwo müssen wir uns deswegen glaube, fragen, wie wir damit umgehen können. Und ich glaube, Option 3 ist einfach, ja, the way. Und bestätigt sehe ich mich in dem eigentlich genau, wenn ich in die Kirchengeschichte schaue. Ich würde nicht mega fest darauf eingehen, aber Christen sind schlussendlich gewesen. Oder die wir heute kennen, sind oft gewesen, oder die mich auch mega inspirieren, sind die gewesen, die nicht nur Kirche gebaut haben, sondern eben auch Schulen gebaut haben, Spitäler gebaut haben, in die Gesellschaft reingegangen sind und verändert haben. Die kennen wir heute, die Namen, die sind bekannt. Bis jetzt sind die Wörter gewesen, die ich benutzt habe, für das Handeln als Christ in der Gesellschaft, wenn wir Option 3 wählen, interagieren, fördern und lieben, glaube ich. Vielleicht habe ich noch etwas anderes erwähnt, egal. Und sind, glaube ich, mega nice, weil es wirklich mega drei generelle Begriffe sind. Um es aber noch ein bisschen konkreter machen oder so vielleicht auch ein paar Tools geben für das, habe ich aus diesem Buch da, das heisst Uncommon Ground, ist vom, auch von Timothy Keller, aber noch mit 12 anderen Autoren zusammen, die eigentlich genau die Option 3 besprechen, wie sie damit umgehen. Und das sind 12 Dudes oder auch Frauen, die mega einflussreich sind in Amerika oder sonst irgendwo und auf ihre Art eigentlich erzählen, was sie machen. Und die drei Wörter, die sich dort durchziehen, durch das ganze Buch, sind Demut, Geduld und Toleranz. Und ich versuche die jetzt zu erklären, damit das mega Sinn macht, weil ich glaube, diese drei Wörter, wenn wir die erleben als Christen, dann müssen wir gar nicht gross evangelisieren oder was auch immer, dann sind wir so involviert und am Interagieren, dass wir einen Unterschied machen, ob wir es wollen oder nicht. Und ich würde anfangen mit Demut. Und ja, ich glaube, das habt ihr schon 100 Mal gehört, wenn ihr schon ein paar Mal da seid. Sicher eines von den most favorite Wörter von einer Christ. Und anstatt es nochmal neu zu definieren, würde ich eigentlich gerade es anwenden auf unsere Frage, wie wir das eben in der Gesellschaft auch anwenden können. Und Demut ist eigentlich genau das, was uns schlussendlich glaub, wegbringen kann von dem beurteilenden, verurteilenden Christ. Weil Demut lässt uns schlussendlich erkennen, dass wir nicht alle Antworten haben. Demut zeigt uns, dass wir nicht allwissend sind und gerade in Corona vielleicht auch keine Fragen haben, die wir gerade mit der Bibel beantworten können, was jetzt die besten Lösungen wären. Und ja, keine Ahnung, wie fest du das merkst, wie oft du in Erklärungsnot bist, wenn Leute dich etwas fragen, auch über den Glauben. Ich war es oft und trotzdem habe ich es wahrscheinlich öfter überspielt, als dass ich mir selber eingestanden habe, dass ich einfach keine Ahnung habe und das Herz nicht check. Und ich glaube eben dort liegt eine mega Kraft, wenn wir in diese Position reinkommen, wenn wir trotzdem überzeugt sind von dem, was wir glauben, aber nicht das Gefühl haben, wir haben alle Antworten auf alle Fragen. Weil ich muss mich immer wieder erinnern, dass irgendwie in diesem Punkt der Glaube irgendwie keine Wissenschaft ist. Ich habe keine Formel bekommen, hey, das und das und dann hast du das. Sondern ich habe eigentlich Zusagen von Gott, die ich in der Bibel finde, wo mir extreme Hoffnung geben, wo mir extreme Überzeugung geben können, wo mich aber allein in dem eigentlich wissen lässt, dass ich durch Gnade errettet bin und dass ich auch Vertrauen haben kann. Und Vertrauen ist ein mega grosser Unterschied zu Wissen. Und das ist auch, das lesen wir auch in der Bibel. Zum Beispiel in Hebräer 11 steht, wir können hoffen und sicher sein, auch wenn wir noch nicht sehen. Wir sehen noch nicht, wir wissen noch nicht, aber trotzdem können wir hoffen und irgendwie sicher sein. Und mit Demut finden wir aber dann einen extrem nice Raum, mit anderen Leuten Begegnung zu haben, zu diskutieren, Kompromiss vielleicht sogar zu finden und nice Gespräche zu haben, hoffentlich. Ich gehe nachher gerade noch mal ein bisschen mehr auf die Sicherheit ein, die wir eben haben. Aber zuerst der zweite Begriff. Und der zweite Begriff ist Geduld. Und Geduld ist auch einfach so etwas super Nices, wenn man das hat. Und ich glaube, das merke ich immer wie mehr. Weil der grosse Wert an Gemeinsamkeiten finden mit anderen Leuten in Differenzen ist, wenn wir es schaffen, in Geduld anderen Leuten aktiv zuzuhören, sie versuchen zu verstehen. Weil auch dort kommen wir, wenn wir Geduld haben, wieder weg von dem verurteilenden, beurteilenden Christ hin zum Zuhörenden. Weil wenn wir aktiv zuhören und verstehen, kommen wir an einen Punkt, wo wir vielleicht doch auch bewusst hinterfragen können. Weil das würde ich auch voll sagen. Es geht nicht darum, dass wir nicht hinterfragen und alles akzeptieren. Wir sollen sogar hinterfragen. Ich hoffe, dass ich Leute wie Jan Appi oder der Roman in meinem Umfeld habe, die mich bewusst hinterfragen und sagen, hey Dude, was machst du überhaupt? Aber um in diese Position hineinzukommen, müssen sie zuerst mal mit mir chillen und mal ein paar nice Fragen stellen oder mal checken, wie es mir überhaupt geht oder was ich überhaupt mache. Und das Letzte ist Toleranz. Toleranz ist auch so ein Begriff, den man so oft braucht und so oft auch missbraucht. Was ich würde sagen, was Toleranz für mich bedeutet auch in diesem Kontext, ist das Aushalten und das Respektieren von anderen Glaubensansichten, Weltansichten, Lebensstil oder was auch immer, was eure Kollegen auch immer machen. Toleranz heisst wörtlich auf Lateinisch erleiden. Schaffen wir es, auch wenn wir nicht gleicher Meinung sind mit anderen, die Meinungen und Ansichten von anderen nicht auf ihre Person und auf ihren Charakter zu beschränken, sondern trotzdem noch sie als Mensch zu sehen, abhängig von dem Scheiß oder was wir auch immer darüber denken, was sie überdenken. Ich glaube, das ist mega wichtig. Und dort hat es ein Statement, das ich kurz vorlesen aus diesem Buch. Dort steht, finding common ground, also Gemeinsamkeiten, does not mean endorsing every goal or every value of the people to whom we draw near. But it does mean drawing near. Draw near. Sich auf jemanden einlassen, auf jemanden zugehen, sich mit anderen Leuten auseinandersetzen. Voll. Demut, Geduld und Toleranz, die drei Wörter. Und woher nehmen wir die Sicherheit, dass wir das überhaupt leben können? Woher haben wir trotzdem die Überzeugung, dass wir nicht einfach nur so dort stehen und das irgendwie krampfhaft versuchen? Und es ist so die Standardantwort, aber da passt sie einfach unglaublich gut. Es ist irgendwie Jesus, weil wenn wir in die Bibel schauen, wenn wir in die Evangelien schauen, werden wir sehen, dass Jesus all diese drei Eigenschaften einfach überragend erfüllt. Er macht es einfach auf eine ganz krasse andere Art und Weise. Es ist begeisternd. Und für mich ist es das beste Fundament, um in dieser Welt zu leben, wenn ich mich an diesem Vorbild auch ausrichte. Und ich habe das auch dann so zusammengefasst, wie wir trotzdem eine Sicherheit haben können, auch wenn wir mit Demut, Geduld und Toleranz leben, ist, weil die Zusagen von Jesus uns eigentlich eine Sicherheit und Zufriedenheit geben, die nicht von unseren Umständen abhängig ist. Er gibt uns einen Sinn im Leben, der auch im Leiden bestehen bleibt. Er gibt uns eine Identität, die nicht nur von unseren Leistungen abhängt oder gar nicht von unseren Leistungen abhängt. Und er gibt uns eine Hoffnung, die einfach von nichts zurückschreckt und eben nicht mal vom Tod. Und das sind die Zusagen, wo ich mich festhebe, wenn ich mich auch darüber nachdenke, hey, wie kann ich in der Gesellschaft interagieren? Woher nehme ich überhaupt meine Überzeugung? Und wenn ich die Überzeugung erstmal habe, ich glaube, dann können alle Meinungen kommen, dann können alle Ansichten kommen, dann können alle Lebensstile kommen und ich kann irgendwie mega demütig, geduldig und tolerant diskutieren und auch andere Leute verstehen. Und das gibt mir auch die Möglichkeit, außerhalb der Kirche zu leben und nicht nur innerhalb. Weil die Sicherheit ist so viel kraftvoller, wie wenn du dir auch deine Kollegen, deine Homies, deine Girls suchst und mit denen in der Kirche chillst und in einer Small Group. Das ist alles nice und gut, aber ich glaube, wenn du die Sicherheit hast, hey, dann kannst du erst richtig rausgehen und dann ist es auch einfach nice, draußen zu chillen mit ganz anderen Leuten und zu sehen, wie es andere Leute sehen und zuzuhören, zu verstehen, aber gleichzeitig auch offen sein, um zu erklären. Und ich glaube, unsere Gesellschaft, sie braucht es wie je zuvor. Weil wir sind an dem Punkt, wo es einfach krass ist. Und ich glaube, dort braucht es Leute, die einfach eine mega klare Überzeugung haben und trotzdem noch es schaffen, irgendwie zu diskutieren, Meinungen anzuhören und zu interagieren und zu integrieren. Und ja, ich glaube mega fest, dass das Ganze irgendwie auch Übung braucht. Und ich habe am Anfang gefragt, ob unsere Gemeinde die Gesellschaft widerspiegelt, ob wir uns in Differenzen und Spaltungen der Gesellschaft reflektieren und ob wir gleich sind. Und ich bin sicher, irgendwie zu einem gewissen Punkt macht sie das. Ich auch. Ich meine, ich kann meinen Kollegenkreis innerhalb der Kirche schauen. Wir sind nicht immer alle einverstanden und haben nie Streit. Aber genau das macht es eben genau zu dem Ort, wo wir auch lernen können, miteinander umzugehen. Die Kirche soll für mich ein Ort sein, die Margot soll für mich ein Ort sein, wo ich über die schwierigsten Themen, die es halt gibt, kann diskutieren kann, wo ich über Fragen kann diskutieren kann, die meinen Glauben beschäftigen oder auch hindern. Die Fragen, die ich vorher gesagt habe, wo Option 1 auslösen, dass ich gehen will. Die Margot soll doch ein Ort sein oder Kirche, wo ich bringen kann, hey, mich schießt es an. Ich habe gar keinen Bock. Und dort, dass man dort darüber redet und irgendwie Lösungen zusammen sucht. Und ich glaube, wenn wir das üben, und unterschiedliche Meinungen akzeptieren, dann können wir das auch außerhalb der Kirche. Und dort wird es einen grossen Unterschied machen. Und ja, vielleicht noch kurz zu meinem Umfeld. Genau mit dem, was ich eigentlich gesagt habe, habe ich das Gefühl, bin ich auch schlussendlich fähig, in meinen Spannungen, die jetzt vielleicht auch zwischen der HSG und My Church bestehen, zwischen Uni und My Church bestehen, leben. Ich meine, das sind so extrem unterschiedliche Welten, das kann ich teilweise gar nicht selber glauben. Und keiner checkt, entweder da in der Kirche oder an der HSG, was ich eigentlich am anderen Ort genauso mache. Ich meine, internationale Beziehungen, keiner checkt überhaupt, was das überhaupt ist, was ich studiere, was ich mache, mit was für Leuten ich zu tun habe, was für Zeug ich lerne. Und gleichzeitig fragt mich jeder an der HSG, wenn ich ihm erzähle, dass ich in der Kirche gehe, tut ernsthaft. Oder hä, wieso machst du das? Und es hat so viel Bedarf, dass ich anfange zu erklären. Dass ich anfange zu erklären, was ich an beiden Orten mache. Und ich spüre so fest die Gefahr, mich immer wieder an einen Ort von beiden zurückzuziehen. Vorher habe ich Church Bubble gesagt. Uni ist genauso eine Bubble. Ich kann mich so dort zurückziehen und in meine Komfortzone gehen und einfach entspannen und mit Leuten, die gleich denken wie ich, chillen und mich mit dieser Spannung einfach Ciao sagen. Aber ich glaube, auch wenn sich das teilweise wie ein Doppelleben anfühlt, dass ich an beiden Orten immer so halb lebe, mit einem Bein dort, mit einem Bein dort, ist es meine Aufforderung, es ist meine Berufung vielleicht sogar, an beiden Orten versuchen, mich wirklich zu Hause zu fühlen und mit Leuten unterwegs zu sein. Mit Leuten wirklich unterwegs zu sein, sie zu verstehen, mit ihnen das Leben zu leben. Weil das Leben ist so, so nice und ich glaube, es geht so viel verloren, wenn wir unsere Differenzen oder Uneinigkeiten oder im Verurteilen und Beurteilen verlaufen. Ich glaube, das ist wirklich eine riesige Gefahr. Und ich weiss nicht, wo deine Spannungen sind. Vielleicht kannst du mega damit relaten. Vielleicht hast du in der Schule, keine Ahnung, bist du der einzige Christ oder die einzige Christin, keine Ahnung, und hast eigentlich nie Bock, mit jemandem darüber zu reden, weil du dich eh nie verstanden fühlst. Voll. Und dann ziehst du dich auch wieder zurück. Oder eben, vielleicht, keine Ahnung, ich habe das in meinen, oder auch jetzt noch teilweise, wenn ich nur schon am Wochenende in den Ausgang gehe, habe ich teilweise das Gefühl, es ist so ein anderes Leben, wo ich lebe, dort, als wenn ich dann am Sonntagabend in die Kirche gehe. Aber aus meiner Sicht, oder das hoffe ich, dass ihr von heute Abend mitnehmt, das muss nicht, vielleicht sind es andere Welten, aber ich kann in beiden Welten mega einen krassen Unterschied machen. Ich kann mega in beiden Welten in meiner festen Überzeugung auch leben und trotzdem mit allen Leuten irgendwie unterwegs sein und connecten und vorwärts gehen, vorwärts im Leben gehen. Mit Demut, mit Geduld, mit Toleranz. In der Schule, an der Uni, im Ausgang, wo auch immer. Und ich hoffe mega, das macht Sinn für dich. Weil das ist auch gerade so auf meinem Herz gewesen. Ich finde, es ist so wichtig, dass wir uns als Kirche das fragen, hey, wie gehen wir mit anderen Menschen um? Wie gehen wir in der Gesellschaft um? Und ich hoffe, dass wir uns einfach nicht zurückziehen, dass wir uns niemals werden zurückziehen in die eigenen vier Wände als Kirche, sondern immer als Kirche in dieser Welt leben und auch verändern. Und hey, auch dazu eben, es ist von meinem Herz, es ist nicht vielleicht die allgemeine Meinung, aber umso mehr freue ich mich, wenn du auch mit mir ins Gespräch kommst. Wenn du irgendetwas nicht verstanden hast oder irgendwo Fragen hast, hey, ich liebe es, zu reden mit Leuten oder neue Leute kennenzulernen. Also frag unbedingt. Und ich glaube, um nochmal auf die Generationen zurückzukommen, was ist das Ziel von unserer Generation? Mein Vater hat es so beschrieben, dass seine Generation das oft verstanden hat, dass Jesus Liebe, wenn wir an dem Punkt sind, wo wir Jesus Liebe leben, dass oft gleichgesetzt wird mit Gesellschaftsverachtung, dass wir eigentlich zu dem Punkt kommen, wenn wir Jesus lieben, die Gesellschaft ist falsch, hey, wir verurteilen sie. Aber ich glaube mega, das ist so, wir machen so viel kaputt in dem. Wir tun so viel Potenzial auch auslassen, wenn wir das so leben und die Grenzen aufziehen. Und darum sage ich einfach, oder hoffe ich, dass ich den Anspruch kann machen oder den Aufruf auch kann machen an uns als Generation, auch an mich selber, dass wir ankommen in dieser Liebe zu Jesus, auch anfangen, wirklich die Gesellschaft zu lieben, mit jedem Einzelnen und Einzelnen in der, wo um uns herum ist, in eurem Umfeld, in meinem Umfeld, dass wir wirklich Liebe für die Menschen aufbringen, weil das steht genau in Römer 13,8. Wir schulden allen Menschen Liebe und ich hoffe, dass wir die irgendwie raustragen können. Und ich hoffe, ich kann mit diesen Wörtern, die ich gebracht habe und mit diesen Ausführungen euch irgendwie geben können, wie die Liebe aussehen könnte. Ganz konkret in Gesprächen, in Diskussionen, in Auseinandersetzungen.